Herzlich willkommen beim Podcast Celebrate Your Power, deinem Energiebooster im Alltag. Mein Name ist Jana Beer und ich bin spiritueller Coach und spirituelle Business Mentorin. In diesem Podcast interviewe ich Menschen, die ein Leben hatten, das vielleicht nicht immer ganz so leicht war, und sie geben uns ihre wertvollen Tipps mit. Und auf der anderen Seite interviewe ich Experten, die uns powervolle Tools an die Hand geben. In dieser Folge habe ich die wundervolle Nadja Stey im Interview. Und Nadja ist eine Powerfrau, eine wunderbare Mutter, Unternehmerin. Und ja, ich bin noch immer sehr berührt, weil ihr wisst ja immer, ich führe immer erst das Interview, danach ja, das Intro. Und wir sprechen darüber, wie sie es geschafft hat, zwei ziemliche Tiefschläge in ihrem Leben zu bewältigen. Sie zeigt uns, wie stark man sein kann und wie, ja, wie gut es ist, wenn man an sich selber glaubt und ja, auf seine innere Stärke vertraut. Das hat sie nämlich gemacht in ihren Herausforderungen. Und sie gibt uns am Ende auch ein ganz tolles, powervolles Tool mit. Und ja, ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast, diese Folge hört. Sie hat mich tief berührt. Nadja ist wirklich sehr, sehr offen gewesen. Und ich glaube, ja, viele Menschen können da einiges mitnehmen. Und damit noch viel mehr Menschen, denen dieser Podcast ja, wertvolle Hinweise und Ratschläge und Inspiration gibt, freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn Freunden weiterempfehlt. Und ganz besonders freue ich mich, wenn ihr für mich votet. Denn ich mache ja, wie ihr wisst, bei Germany's Next Speakers das 2024 mit. Sieht nicht schlecht aus mit den Votes im Augenblick. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn da noch ein paar mehr dazukommen. Das Tolle ist, ihr tut nicht nur für mich was Gutes, sondern ihr pflanzt noch einen Baum. Wenn ihr möchtet, bekommt dieser Baum sogar den Namen von euch. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr für mich einen Vote abgibt. So, aber jetzt in diese wunderbare Podcast-Folge. Und ich wünsche euch sehr, sehr viele Erkenntnisse und sehr viel Inspiration dabei. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich habe euch ja gerade schon die Nadja ein bisschen vorgestellt und worum es in diesem Podcast geht, also in dieser Folge. Und ja, ich freue mich, Nadja, super, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du? Was machst du?
Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon selber ganz da auf dieses Gespräch. Ja, mein Name ist Nadja Stey. Ich bin ursprünglich Ingenieurin und inzwischen Institutsleiterin des International Institutes of Handana. Das ist also im Thema Handlesen bin ich jetzt unterwegs.
Genau, und das hört sich ja irgendwie eine leichte Veränderung in deinem Leben an. Da ist wohl einiges passiert. Genau, und da ist auch einiges passiert. Erzähl doch mal so ein bisschen von deiner Geschichte. Also, wie kommst du zu dieser großartigen Veränderung?
Ja, Veränderung ist tatsächlich ein Wort, was mich lange Jahre regelmäßig begleitet hat. Und vielleicht fangen wir einfach mal kurz da an, wo ich meine Ausbildung begonnen hatte als Veranstaltungskauffrau. Und ich dachte, ich hätte meine Berufung gefunden. Ich bin aufgegangen. Es war genial. Es hat richtig Spaß gemacht. Und zwar haben wir Extremsportarten begleitet und da Sponsoring-Events organisiert, aber auch richtig Weltmeisterschaften von, ich nenne es mal, der Arschbomben-Weltmeisterschaft. Also so ganz Themen, die jetzt nicht so unbedingt typisch sind. Ja, genau, was alles gibt. Aber auch von Parkouring, da hatten wir damals die erste Weltmeisterschaft organisiert und so. Und also richtig coole Sachen, geile Jungs, coole Sponsoren, hat richtig Spaß gemacht. Ich habe es geliebt, ich habe gebrannt, 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 bis ich ausgebrannt bin.
Genau, und wie du mir erzählt hast, sehr früh.
Ja, zu dem Zeitpunkt war ich 19.
Das ist echt ein krasses Alter für ein Burnout.
Ja. Und ich sag mal, auf der einen Seite war es die Hölle zu dem Zeitpunkt, aber jetzt im Nachgang weiß ich, dass es genau richtig war, weil ich dadurch einfach andere Wege eingeschlagen bin und quasi gezwungen worden bin, in Anführungszeichen logischerweise, da neu, das alles neu zu reflektieren. Was will ich wirklich und so weiter und so fort. Und in dieser Phase, wo man ja, also ein Burnout ist, wer das ja schon mal erlebt hat oder irgendwie so diese Phase, man wird ja plötzlich unfähig, so formuliere ich es jetzt mal, in Dingen, die einem vorher so leicht gefallen sind.
Genau, alles wird schwer.
Genau, alles wird schwer. Und am heftigsten, wo es mir persönlich aufgefallen ist, war wirklich der Moment, und ich bin ein technischer Nerd, ich bin mit IT aufgewachsen, mein Vater hat mich immer an
Haben
alles
wir wieder was
rangeführt.
Gemeinsames, ja.
Also wirklich, ja, also Computer war gar kein Thema
Warst
für
du
mich.
auch immer auf der C-Bitschen als Kind?
Nee, das war ich nicht.
Ah, doch, hat mich
Aber
mein
ich habe.
Vater auch immer mitgenommen.
Ah, okay, ja, cool. Nee, ich habe als Kind schon Windows-Installationen damals gemacht und so Geschichten. Und das war halt ja, also überhaupt ein PC im Wohnzimmer zu haben, gab es so früher ja gar nicht in
Nee,
dem
nee,
Stil.
aber genau, mein Vater hat die auch immer selber für uns dann zusammengebaut und so. Ja, wert.
Genau. Ja, und dann saß ich vorm PC in der Früh und ich wusste nicht mehr, wie man diesen Rechner einschaltet. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, ups. Also ich habe selber gespürt, dass ich nicht mehr kann, also gesehen. Und das war der erschreckende Moment. In dem Moment war ich wirklich tatsächlich so eine einfache Aufgabe, wie den PC einzuschalten, was mein, ich sag mal, ich bin ja damit aufgewachsen, plötzlich nicht mehr ging. Und das war wirklich so, okay, hier läuft was ganz, ganz schief. Ja, und deswegen, also da war es echt krass.
Und was ist dann
Ja.
passiert? Also bist du dann in eine Klinik oder hast du es alleine geschafft? Erzähl doch mal ein bisschen, wie du es da rausgeschafft
Ja, tatsächlich, ich bin dann in die Klinik gegangen. Ich war
hast.
dann für, ich glaube, 3 Monate oder 8 Wochen, also so 2, 3 Monate bin ich in die Klinik gegangen. Und das hat mir in der Zeit sozusagen, es war für mich sehr, sehr schwer. Ich wollte es nicht kommunizieren. Ich wollte, dass kein Mensch davon erfährt. Und natürlich hat es mein Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt mitbekommen, logischerweise, weil jetzt plötzlich die Arbeitskraft ausfällt. Und aber diese Zeit in dieser Bubble zu sein, weil ein Klinikaufenthalt ist ja, es nimmt dich aus dem bestehenden System raus und du lernst in dieser Zeit neue Verhaltensmuster, idealerweise und so weiter und so fort. Und dann wieder weiterzugehen. Und also dieser Klinikaufenthalt hat mir schon sehr viel gebracht damals. Und da habe ich dann auch noch mal weitere, ich sag mal, Mechanismen, Werkzeuge an die Hand bekommen, die mir jetzt bis zu heute auch noch immer wieder unterstützen. Ja, also
Ja,
das, ja.
toll. Genau, und als du dann wiedergekommen bist, wie ging denn dann dein Leben weiter?
Ja, ich war in der Klinik, habe dann noch von meiner Ausbildung, bei Veranstaltungskauffrau war ich noch in der Ausbildung, obwohl ich schon Projektleitung und alles gemacht hatte, habe ich aus der Klinik raus meinen Abschluss gemacht. Also ich habe dann frei bekommen, um meine Prüfungen zu machen, bin wieder zurück in die Klinik. Aber dann bin ich raus und habe in den elterlichen Betrieb gewechselt, weil ich erstmal nicht mehr wusste, wo ich jetzt hingehöre, was ich jetzt als nächstes mache, weil ich wusste, die Veranstaltungsbranche ist es nicht mehr. Und zumindest nicht da, wo ich war. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich frage meine Eltern, kann ich zu euch in den Betrieb? Und die sind im Bauwesen unterwegs, also komplett andere Branche. Aber da, also mein Vater hat sich gefreut wie ein Schnitzel. Weil sozusagen die älteste Tochter fragt, darf ich bei dir arbeiten? Ach ja, natürlich, komm nach Hause.
Ja, welcher Vater macht
Und
das nicht?
so, und dann bin ich halt kaufmännisch so stark eingestiegen, dass mein Vater zum ersten Mal seit Jahrzehnten Wochenenden frei hatte. Das heißt, seine Arbeitslast ist so runtergegangen, dass ich das einfach während der Woche komplett alles geregelt hatte. Und also es war cool an der Stelle. Und dann fing es an, dass er mich mit auf Baustellen genommen hat. Und ich muss hinzufügen, das sind jetzt keine kleinen Baustellen, sondern Großbaustellen, sowas wie die Deutsche Bank in Frankfurt, die Zwillingstürme und solche in diesen Kalibern haben wir gesprochen. Und da habe ich festgestellt, Moment, das ist eigentlich ganz cool. Das macht auch Spaß, so hier auf der Baustelle unterwegs zu sein. Wie lerne ich das am schnellsten, dass es auch anerkannt ist und. Weil mein Vater ist zum Beispiel ein Geselle in einem komplett anderen Bereich und es hat Jahrzehnte gebraucht, bis er diesen, ich sag mal, Status hatte, dass er so anerkannt wird, in diese ganzen Projekte reingenommen wird und. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich studiere das. Hab dann entschieden, ja, macht man halt einfach so, gell? Und habe Habe tatsächlich sogar noch ein Stipendium mir organisiert in dieser Zeit, damit ich sozusagen, weil ich war ja schon im Arbeiten und da gibt es coole Stipendien an der Stelle. Und habe dann mich wirklich fürs Studium angemeldet, habe es durchgezogen, bin Ingenieurin im Bereich Energie- und Gebäudetechnik geworden und war auf den ganzen Großbaustellen weiterhin auch mit unterwegs. So, jetzt war ich aber dann
Hört sich ja
unterwegs.
erstmal schön an.
Ja, genau, also ungefähr richtig cool, weil ich sag mal, man hat coole Menschen kennengelernt. Ich war dann sowieso immer noch, dann kommt halt diese extrovertierte Art von mir. An der Stelle, ich hatte einen pinken Bauhelm und bin mit dem pinken Bauhelm durch die Großbaustellen gelaufen. Also bei 2000 Leuten auf der Baustelle fällt
Klingt
das ein
das
bisschen
super?
auf.
Ja, sehr cool.
Und also das war cool. Und das Interessante war, was noch so ein Nebeneffekt war, als ich in den Baustellen war, dass ich auch in Meetings mit reingenommen worden bin, obwohl ich gar nicht thematisch damit zu tun hatte. Und ich so, hä, wieso war ich jetzt hier dabei? Ja, Nadja, das ganze Team, alle Mitarbeiter oder Bauleiter und wer auch immer, Manager und so weiter auf den Baustellen, die verhalten sich anders, wenn du mit auf der Baustelle bist, wenn du mit in dem Meeting bist. Du bist wie so ein Katalysator. Die fahren alle runter, die benehmen sich und so weiter und so fort. Und weil anders als, sage ich mal, Teamassistenten oder sowas, die werden oft einfach übergangen, so ungefähr ist ja egal. So, aber bei mir haben sie sich anders verhalten. Und teilweise kamen dann gestandene Männer, also auch auf Management-Ebene, Bauherrenebene, kamen zu mir ins Büro und na, die hast du mal ein paar Minuten. Ich so, ja. Und dann haben die quasi ihr Herz ausgeschüttet und geredet und also sozusagen, also wirklich ihre Probleme mir mitgeteilt und sind rausgegangen danach, waren total erleichtert und richtig gut drauf
Vorläufer
wieder.
deines Coaching-Business.
Also quasi, war ich so ein
Ja,
Undercover-Baustellentherapeut-Coach.
genau, so Baustellen-Coaching to go. Ja,
Ja,
krass.
wirklich.
Ja, und wie ist denn dann, also weil das bekommt man jetzt nicht so ganz klar, wie ist denn dann der Switch zum Handlesen gekommen? Also, was ist das?
Ja, und das ist wirklich tatsächlich in dieser Phase, wo ich gemerkt habe, dass ich viel besser mit Menschen als mit der Technik kann. Sag ich mal, es war interessant, das konnte ich auch. Aber das mit den Menschen, da, das hat mein Feuer wieder entfacht. Und das Feuer so entfacht, wie ich es von früher kannte. So mit den Events und so weiter. Und dann habe ich gedacht, so, ja gut, dann, das wird dann hier nicht das sein, was ich die nächsten 40 Jahre machen will. Und dann fing die Suche an, die innere Suche. Also wirklich so, okay, wer bin ich? Was will ich? Was ist der Sinn des Lebens? Aber halt in der positiven Art, nicht die negative Sinn des Lebensfrage. Dann wirklich auch weiter. Ich habe Persönlichkeitstests ohne Ende ausprobiert, Myers-Briggs, also wirklich alles mit dem
Ja.
StrengthsFinder und so fort, was es da auf dem Markt so alles gibt. Aber keine haben mir so richtig Antworten liefern können in der Tiefe, die ich sie mir gewünscht habe. Und dann habe ich über einen Podcast, und deswegen liebe ich dieses Format, weil man da einfach Menschen kennenlernt, die so sonst normalerweise nicht einem begegnen würden oder im Mainstream sowieso nicht dran kämen. Und da wurde eine Dame interviewt, die Scientific Hand Analysis macht. Und ich denke so, Moment, Handlesen ohne Zukunftsdeutung.
Ja.
What? Mein Ingenieurhirn, Moment, das muss man testen. Und habe dann tatsächlich in der Welt mehrere Handanalytiker getestet, also gegengetestet. Und die Ergebnisse waren echt krass. Also, ich gebe zu, die erste hatte mich überhaupt nicht überzeugt, aber es hatte mich irgendwas gereizt, dass ich die anderen noch weiter teste. Und da kam halt immer irgendwie was sehr Ähnliches bei rum raus. Unter anderem, Ingenieurwesen ist nicht das, was wirklich zu dir passt.
Oh mich.
Du bist zwar analytisch, aber du bist auch intuitiv, empathisch, feinfühlig, psychologische Einsichten über andere Menschen und. So diese ganze Sache. Und aufgrund dieser Readings haben wir gedacht, okay, dann hole ich mir mal die Bücher in dem Wesen. Festgestellt, ach, da komme ich nicht sonderlich viel weiter. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich mache die Ausbildung. Und während meines Vollzeitjobs parallel zu den Baustellen, also ich war Montag bis Freitag immer auf den Baustellen in Frankfurt oder dann später dann auch in Berlin und hatte quasi nur Wochenenden frei, habe ich mich dazu entschieden, parallel meinen Urlaub und Überstunden zu nehmen, um in den USA regelmäßig rüberzufliegen, um da meine Ausbildung zu machen.
Oh, damals gab es ja noch nicht so online.
Nee, nee. Also nicht so, wie es jetzt möglich ist, sage ich jetzt mal. Da fing Zoom gerade erst an. Also.
Ja.
Und Ja, auf jeden Fall. Da war dann so, okay,
Artig.
das ist es. Das ist so cool. Das ist so genial. Ich liebe es. Und meine Eltern haben gesagt, ja, okay, mach mal, mach mal, mach mal.
Aber jetzt wäre ja die Folge ziemlich undramatisch und langweilig, wenn nicht dann
Wenn nicht, dann ich zu
noch
meinen Eltern
etwas
hin.
in deinem Leben passiert wäre.
Genau, da sind wir schon wieder bei der nächsten Veränderung.
Es lief alles super.
Ja, es lief alles super, wie am Schnürchen, also alles klar. Jetzt habe ich mein pinkes Auto vor der Tür und alles nur ohne Hürden und ohne Holprigkeiten passiert.
Genau.
Natürlich nicht. Tatsächlich habe ich dann entschieden, ich hänge meinen pinken Bauernhalm an den Nagel und werde das Gespräch mit meinem Vater führen, dass ich das Unternehmen verlassen möchte oder werde in dem Fall und mich selbstständig mit den Händen machen will. Sogar noch während der Ausbildung. Also ich war noch nicht mal fertig ausgebildet, aber ich wusste, das ist mein Weg. Und das Gespräch, also ich habe das echt lang vor mir hergeschoben, weil ich muss hinzufügen, die Idee war, dass ich das Unternehmen übernehme.
Ja,
Ich war ja
das
jetzt schon ein
dachte
paar
ich mir
Jahre
ja, wenn
dabei.
er so froh ist. Ja.
Also ich war ja schon ein paar Jahre dabei, Familienunternehmen, klar, ein mittelständisches Unternehmen und so weiter und so fort. Ist ja Ingenieurin geworden, ist kaufmännisch auch noch, also quasi alle Qualifikationen, Firmenübernahme. Ja, was ich gesagt habe, okay, komm, wir machen einen Plan, wann ich rausgehe, 9 Monate. Oder 6 Monate waren angesetzt, zum Schluss waren es dann 9 Monate. Und ich mache noch die letzte große Baustelle mit. Oder ich gehe mit in den Start rein. In dem Fall war das der Flughafen Berlin, den alle Menschen so kennen. Und ich kann auch ganz stark und voller Überzeugung sagen, der ist fertig geworden, weil wir als Team dort reingegangen sind. Sonst wäre der wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Aber in dieser Phase war wirklich immer wieder dann, hey, willst du nicht doch bleiben? Hey, und so weiter und so fort. Und du schmeißt ja alles weg, du hast ihn gemacht, das Nest. Und. Also es war nicht einfach. Und bis zum Schluss, dass ich sogar quasi plötzlich gekündigt worden bin von meinen eigenen Eltern, weil wir dann Streit hatten und so weiter und so fort, wo ich mir denke, wow, okay. Und dann stehst du halt da und denkst dir, scheiße, mein Zeitplan war anders. Und also es war nicht einfach, überhaupt nicht einfach. Und also ich weiß, für Menschen, die gerade in einem Familienbetrieb sind, da sind nochmal ganz andere Bürden und ganz andere Erwartungshaltungen auch
Natürlich
nochmal
ist die
dabei.
Verbindung auch energetisch und alles ist ja total anders, systemisch gesehen. Ja, krass.
Total anders.
Ja.
Also selbst wenn man Abendessen zusammensitzt oder Mittagessen oder sowas, also es ist alles immer irgendwie
Ja,
dabei.
das hört ja nie auf, dann
Es
auch.
hört nie auf.
Ja.
Selbst wenn man Regeln einführt beim Mittagessen, wird nicht drüber gesprochen. Die Energie ist trotzdem im Raum.
Ja, kannst du ja nicht ändern. Ja.
Genau. Und also ich muss sagen, und ich freue mich umso mehr, ich habe letztes Jahr zu meinem Geburtstag eine wunderschöne Karte von meinen Eltern bekommen, die mir einfach auch nochmal gezeigt hat, unsere Beziehung ist wirklich jetzt wieder ein anderes Level, hat sich über die Jahre wirklich verbessert.
Das wollte
Aber
ich fragen, ob ihr euch dann wieder.
in der Zeit, das war eine ganz, ganz, ganz schwierige Phase, weil so ungefähr, ja, du bist da, hast dich von Zigeunern um Finger wickeln lassen, solche Sprüche über das Thema der Handanalyse. Weil, ja, logischerweise, hatten halt Sorge. Wieso geht sie plötzlich diesen anderen
Ja, ist ja auch
Weg?
super krass. Also, und was ist denn dann passiert? Also, ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, es ist eben dann nicht jetzt alles rosa, rot oder pink, so wie unsere Lieblingsfarbe ist. Was ist dann passiert?
Ja, ich hatte dann gesagt, klar, ich musste dann ein bisschen umdisponieren, weil die Themen ja dann doch ein bisschen schneller vorangegangen sind. Und habe mich dann selbstständig gemacht. Wir hatten, sage ich mal, noch normalen Kontakt und so Sachen, aber es war halt so nur das Minimum die ganze Zeit. Und dann habe ich angefangen loszulegen, weil ich sehr, sehr schnell mir einen Business Coach geholt habe, von Anfang an, damit ich direkt die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge mache, um Geschwindigkeit auch reinzubringen. Und da habe ich noch nie mit Investments gescheut, weil ich wusste, es ist teurer, einen anderen Weg zu gehen, wenn ich es alles selber ausprobieren will. Insbesondere, wenn man unter Zeitdruck ist. Gerade dann muss man ja erst recht. Und tatsächlich ist das Unternehmen, ich sage mal, am Anfang habe ich noch sehr viel Fortbildung gemacht, noch Sales-Ausbildung und so weiter, weil das ist ja komplett Neuland. Das lernst du niemals als Ingenieur, das lernst du auch als Kauffrau so in dem Stil
Ja,
nicht.
stimmt.
Und dann so Stück für Stück fing an, diese ganzen neuen Informationen und Ausbildungen und Workshops und was zu greifen, sodass dann das Unternehmen echt anfing zu fliegen. Also dann plötzlich so Handanalysen kamen rein von irgendwo, die Funnels griffen, Coaching-Pakete wurden abgesellt, gar kein Problem, zack, 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 zack. Und ich habe mir gedacht, boah, geil. Ich habe gerade sogar eine Anfrage von der Produktionsfirma, die von Sat.1 beauftragt worden ist, dass sie über mich filmen und so weiter und so fort. Also über die Hände und so. Also quasi alle Ampeln auf grün. Wir hatten gerade unser neues Traumhaus gefunden. Also wirklich Wald im, nee, nicht Wald im Haus, Haus im Wald. Und ich so, oh mein Gott, es läuft. Unser Sohn war in der Zwischenzeit auf die Welt gekommen. Und also wirklich Ampel grün, 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 grün. Also der Hammer. Also ich habe gedacht, okay, also jetzt ist es nur noch, okay, next level, next level, next level. Was man halt einfach die Jahre zuvor einfach schon investiert hatte. Emotional oder aber auch monetär und zeitlich logischerweise. Und das war eine super spannende Phase. Die aber, und da sind wir wieder bei der nächsten Veränderung, dann plötzlich mit einer sehr starken Handbremse runtergedrosselt worden ist. Und zwar hatte ich plötzlich ganz schlimme Bauchkrämpfe bekommen und habe die erstmal ignoriert. 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 Und habe einfach gedacht, ah ja, das geht schon, das geht schon. Mein Bruder hatte Junggesellenabschied gehabt, mein Mann war mit eingeladen und so weiter und so fort. Und die Hochzeit war, glaube ich, 3 oder 4 Wochen später angesetzt gewesen. Und ich sollte Trauredner sein auf der Hochzeit von meinem Bruder. Und dann kommt mein Mann zurück vom Junggesellenabschied und ich so, du, wir müssen ins Krankenhaus, ich pack's nicht mehr. Und dann kommt, sind wir im Krankenhaus, wird geguckt und so weiter. Und der Assistenzarzt, ich weiß nicht, komisch, holt seinen Chefarzt dazu. In der Notaufnahme. Und das ist dann schon immer so, Und er guckt und Ultraschall und guckt und guckt und schaut mich dann so an. Das war das Ostern damals, das Wochenende. Der so, kommen Sie Dienstag, also nach Ostermontag, kommen Sie Dienstag direkt in der Früh rein. Sie bekommen sofort eine Darmspiegelung. Ich leite das alles ein. Und wenn die anderen sauer sind, verweisen Sie einfach auf mich. Also so ungefähr, weil die sind termindichtmäßig, aber so ungefähr. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt nicht sonderlich viel gedacht. Ich war da voll entspannt noch. Ich habe gedacht, okay, ja, alles klar. Also ich war gefühlt oder jetzt im Nachgang noch relativ naiv
Ja, vielleicht so ein
über
bisschen so ein Geschwür oder keine Ahnung, über
halt
so.
einfach irgendwas ist da und ja,
Ja.
wenigstens die sehen das dann schon und alles gut und blam, blam.
Ja.
Ich rufe meine Eltern an, gebe denen kurz so Informationen. Meine Mutter sagt, ja, ich nehme den nächsten Flieger und komme. Und ich denke mir so, hä? Immer noch nicht so gecheckt oder so. Ja, dann passe ich auf Ben auf und so in der Zeit und okay, alles klar, cool, danke. Ja, und dann bin ich halt am Dienstag, war ich aus der Narkose dann auf und dann kommt auch irgendwann die Ärztin und setzt sich halt so neben mich und schaut mich so an, so. Ich habe mehrfach geguckt und ich bin selber überrascht, aber Sie haben Darmkrebs. Und ich sitze da und denke mir so, wie bitte? Also zu dem Zeitpunkt bin ich 32 Jahre alt, Durchschnittsalter von Darmkrebs bei Frauen ist 75. Ich habe ein kleines Kind und so. Und ich denke so, hä? Nee. Und der zweite Gedanke, der dann wirklich durch den Kopf geschossen war, war, Krebs ist kein Todesurteil. Sofort, der war sofort präsent. Und dann wusste ich, okay, alles klar.
Oh, mir läuft gerade irgendwie. Danke, dass du so offen bist und uns da so reinnimmst in diesen Augenblick.
Danke. Ich finde, es wird auch teilweise zu wenig gesprochen, wenn es so heftige Themen manchmal gibt.
Ja.
Und das Interessante ist, wenn man anfängt, sich zu öffnen, lernt man andere Menschen kennen, die Ähnliches durchgemacht haben. Und wenn man selber mal in solchen Situationen steckt, dann wünscht man sich, dass andere mal drüber gesprochen hätten, weil man sich dann plötzlich extremst alleine fühlt.
Ja.
Und das war auch dann in dieser Phase dann auch irgendwie so, also weil ich dann, mich dann auch versucht habe zu orientieren. Auf der einen Seite, ich wusste, okay, es ist kein Todesurteil, aber wie geht's denn jetzt weiter? Aber es gibt keine Informationen für junge Menschen, sage ich jetzt mal, oder eine junge Mutter und so Sachen. Also das ist, und deswegen auch ein riesen Dankeschön an dich für dieses Format, weil dadurch öffnest du Herzen auf einer anderen Ebene nochmal.
Ja.
Das ist so, ja, wertvoll. Jetzt muss ich selber kurz überatmen.
Ja.
Naja, dann fängt natürlich automatisch, sage ich mal, unser Gesundheitssystem hat ja dann seine Prozesse und so weiter. Und die Empfehlungen oder, naja, Empfehlungen fühlen sie sich meistens eher nicht so an, sondern das ist jetzt der Weg, den die Ärzte dann sagen. Und die so, okay, also, die haben gemeint, okay, OP muss sein und sie müssen, brauchen dann Chemo und Bestrahlung und. Und ich so, für mich innerlich wusste ich, Chemo und Bestrahlung ist ein absolutes No. Das wird es bei mir in meiner Welt nicht geben. Und jeder muss seine Entscheidung medizinisch immer selber
Richtig.
tragen. Also ich mache ja natürlich keine
Genau.
medizinische Beratung an der Stelle. Aber
Genau.
ich wusste, wenn ich den Weg der Chemo gehen würde, dass mich das umbringen würde. Und alleine dieser Glaubenssatz würde es ja noch zusätzlich erzeugen.
Genau,
Aber
also lass uns mal ganz kurz hier, weil das mache ich öfters, weil es gibt öfters sehr heftige Themen hier. Also, was jetzt die Nadja auch schon gesagt hat, ne, wenn ihr in einer ähnlichen Situation steckt, dann ne, müsst ihr euch auf jeden Fall von euren Ärzten beraten lassen und auch psychisch euch bitte Unterstützung holen, weil ihr müsst da nicht alleine durch. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, wo ihr Unterstützung bekommt. Genau. Genau. Und wie hast du es dann, also was hast du dann weiterhin gemacht?
ja, für mich waren es dann an der Stelle mehrere Punkte und vielleicht hat man schon mal rausgehört, ich bin so ein bisschen Leistungstierchen, auch in dem Zeitpunkt. Ich
Mega.
konnte auch nicht so ganz realisieren, dass ich jetzt auch mein Business ruhen lassen muss, dass mein Mann mir gesagt hat, du Nadja, die Kunden sind gerade scheißegal, du musst leben und überleben und zurück ins Leben kommen, weil wenn du nicht mehr hier bist, dann ist es total egal mit den Kunden. Und diese Realisation, das war für mich, wo ich am meisten dran kauen musste, noch zusätzlich. Und so, dass ich dann auch sehr schnell nach Alternativen geguckt habe. Ich habe noch das Glück gehabt, ich hatte eine interessante Versicherung abgeschlossen gehabt, vor ein paar Jahren gehabt, die heißt schwere Krankheitenversicherungen. Und nur wenn einer dieser Krankheiten tatsächlich eintritt, wird dann ausgezahlt. So, und die hatte ich abgeschlossen und die hat mich finanziell für diese Phase gerettet, muss ich ganz klar sagen. Also das war, also
Auch
das,
schon irgendwo.
genau, ganz zufälligerweise hat es genau richtig gepasst. Ja, auf jeden Fall, damit war es dann so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich suche nach Alternativen. Ach ja, mein Bruder hat ja noch Hochzeit. Ich werde auf gar keinen Fall vorher operiert. Ich mache das danach. Also ich bin ja auch noch ein bisschen stur.
Ja, kann ich so gut nachvollziehen.
Boah, also im Nachgang, also schon, naja, auf jeden Fall, Ende vom Lied war, ich habe die Hochzeit, die Traurede halten können. Ich war vor Ort und dann eine Woche später oder 1,5 Wochen später wurde ich aber dann als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert und musste dann sofort operiert werden, was aber alles super gelaufen ist. Alles gut, alles tippitoppi. Lymphknoten waren bereits angegriffen. Also wir waren hier schon im dritten Grades vom Krebs. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dieser Teil ist überstanden und jetzt geht es nur noch in die Heilung. Heilung, 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 Heilung. Und ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet, das Thema mit System, Meinung und so weiter und so fort. Ich sage mal, das Nicht-Mainstream-Wege und so fort. In der Phase habe ich neu lernen dürfen, für mich einzustehen, weil ich war ein People-Pleaser ohne Ende. Oh mein Gott.
Du
Oh
meinst
mein
auch
Gott.
gegenüber den Ärzten.
Gerade und insbesondere
Ja,
gegenüber den
genau. Und an
Ärzten.
dieser Stelle auch noch mal kurz also nur jeder muss das selber entscheiden. Also Nadja zieht ja jetzt gleich irgendwie, wie es weitergeht. Und sie hat sich, das kannst du ja gleich erzählen, eben anders entschieden, als es die Ärzte empfohlen haben. Aber auch das müsst ihr bitte wirklich abwägen mit euren Ärzten und das müsst ihr dann selber entscheiden. So.
Genau. Und das ist eben auch dieser Punkt, diese Wichtigkeit der Entscheidung. Also dann, dass man sich dann auch entscheidet, an der Stelle und auch in der Selbstverantwortung auch bleibt. Also egal, welche Richtung man geht. Und es muss halt richtig für einen selber sein. Und für mich, was ich interessant fand durch meine gesamte Recherche, wo ich dann gesehen habe, okay, alternative Wege und so weiter und so fort, war ein Punkt, der mir besonders ins Augenmerk gesprungen ist und auch jetzt nach wie vor noch da präsent ist. Das Thema mit den alternativen Wegen ist nicht der alternative Weg, sondern das Thema ist, dass viele Leute dann die Kontrolluntersuchungen auch nicht mehr machen, sodass, wenn noch mal was wäre, dass dann nicht mehr eingegriffen werden kann oder zu spät an der
Das
Stelle.
heißt, dass du jetzt nicht eben wie viele dann so die Schulmedizin verteufeln, sondern einfach eine gute Kombination gewählt hast für
Genau,
dich.
das war für mich dann tatsächlich die Lösung. Ich habe gesagt, natürlich mache ich alle Kontrollgänge. Ich war sogar viel regelmäßiger drin und so weiter und so fort, weil normalerweise wäre es dann irgendwie, ich glaube, alle 3 Jahre wieder Sachen, Kontrollsachen und so weiter. Und ich habe die auf jährlich alle gesetzt. Ich gesagt habe, wenn ich schon den anderen Weg nicht gehe, dann will ich aber das auf jährlich haben. So, und das habe ich dann auch gemacht. Und da wurde dann halt immer sehr genau geguckt. Und jetzt, was ich wirklich sagen kann, weil wir jetzt wirklich jetzt im 5. Jahr, 5 Jahre ist die ma magische Grenze beim
Jetzt
Krebs,
nicht.
sage ich jetzt
Ja.
mal, 5 Jahre
Perfekt.
offiziell krebsfrei.
Ja, das ist wunderbar, wundervoll.
Ja.
Genau, willst du noch mal ganz kurz vielleicht nur, also jetzt natürlich nicht die ganzen Jahre, aber gibt es so ein paar Highlights, die du rausnehmen kannst, was dir so besonders gut geholfen hat?
Ja, also besonders gut geholfen haben mir zwei Sachen. Nummer eins, Unterstützung anzunehmen in meinem gesamten
Boah.
Umfeld.
Ja, gerade für so Leute wie uns nicht so leicht.
Also das war also tatsächlich, dass jemand anders für mich auch im Haushalt mal zum Beispiel das Bad putzt oder sowas,
Ja.
wo es mir halt einfach nicht gut ging. Das war ein riesen Unterstützungsfaktor. Und das andere war wirklich auf meine innere Stimme tatsächlich immer zu hören in dieser Phase. Und wenn sie es nicht gut angefühlt hat, mir den Satz zu sagen, oder mein Mann hat es mir teilweise in dem Satz gesagt, Nadja, du wärst fast gestorben. Wovor hast du Angst? Und der hilft mir heutzutage immer noch, wenn ich vor Herausforderungen stehe. So, und das sind so die Punkte, einmal der Glaube auch an sich, aber diese Sätze, die man sich selber sagt, die sind so tragend. Die sind
Ja.
so tragend. Und deswegen, also das war, sage ich mal, für mich mein persönliches, ja, Erfolgsrezept ist ein blödes Wort in für so eine
Ja,
Phase, aber
aber für deine Heilung
Genesungsrezept.
war es das Wichtigste, dein Heilungsrezept,
Genau, ja.
genau.
Genau.
Ja, oh, dann mal kurz wieder durch. Ja, schon, also ich bin sehr, sehr glücklich, dass du es geschafft hast. Und auch wenn wir uns erst seit einer Woche, glaube ich, beim Weg gelaufen sind, aber ich ganz, ganz großartig. Ich bin wirklich, freue ich mich sehr. Und ja, dann ging ja dein Leben weiter. Du hast sogar noch eine Tochter bekommen.
Ja, was sozusagen quasi auch ein ergänzendes Wunder ist. Und weil ich sag mal, wenn man eben den Chemoweg oder Bestrahlungsweg geht, ist oft so, dass dann Kinderkriegen nicht mehr möglich ist an der Stelle. Aber ja, unsere Aurelia ist jetzt 2 Jahre alt und das ist
Genau.
einfach der
Ja.
Hammer.
Ja, ach toll, das ist super. Und mittlerweile konntest du denn dein Unternehmen, also ich meine, gut, sonst hättest du nicht diesen tollen Namen von einem Institut. Genau, und erzähl doch mal, wie ist denn dann weitergegangen?
Ja, also effektiv war es dann wirklich so, dass ich mir die volle Auszeit gegönnt habe mit
Hm.
dem Krankengeld und allem, um wirklich auf die Beine zu kommen. Psychologische Hilfe wird einem ja dann auch gestellt, sage ich mal, an der Stelle. Habe ich alles genutzt und sogar länger weitergeführt, weil ich gemerkt habe, das tut mir wirklich gut. Und dann tatsächlich habe ich mit meinem Mann ein anderes Unternehmen noch gegründet und da Stück für Stück mit aufgebaut, was wir am Laufen haben. Und mit den Händen habe ich auch dann wieder losgelegt. Und da ist es tatsächlich so, dass ich dann in das Institut dann auch eingestiegen bin. und jetzt zusammen mit dem Pascal das Institut leite und wir das Thema der Ausbildung auch in diesem Bereich etwas revolutionieren, sodass man die jetzt auch online machen kann und wir da auch regelmäßig jetzt Online-Workshops geben und so weiter. Ja.
Ist das jetzt das Institut, wo du es auch gelernt hast, oder?
Tatsächlich ist es eine Mischung. In den
Ja.
USA war ich bei einer, ich sag mal, Marktbegleiterin, so formuliere
Ja.
ich es jetzt mal, aber den Endteil meiner Ausbildung, meiner Dozentenausbildung habe ich am Institut gemacht.
Ach, toll. Und du
Genau.
hast es sozusagen nach Deutschland gebracht.
Genau, jetzt effektiv, genau. Also das eine Institut sitzt schon in der Schweiz und jetzt sozusagen habe ich den deutschen Abzweig, sage ich mal, den wir aber jetzt auch wieder im deutschsprachigen Raum vergrößern und dann auch wieder ins Englische dann rausbringen.
Ach toll, das hört sich doch super an. Was gibt es denn irgendwie noch? Also, also erzähle noch mal, wie heißt das? Also, wie können denn die Leute mit dir in Kontakt treten?
Ja, klar, logisch. Sehr, sehr gerne. Also grundsätzlich ist es, die Handanalyse ist eine Persönlichkeitsanalyse. Das muss ich gleich hinzufügen. Ist keine Zukunftsdeutung, sondern ein Ist-Status über dich selber. Und da bieten wir Beratungen an, 1-zu-1-Beratungen, wo wir Handabdrücke machen und dann reinschauen. Das funktioniert alles digital. Wir schicken das per Post zu oder über sehr gute Fotos. Und natürlich gibt es die Ausbildung, logischerweise. Das heißt, wenn man sich dafür mehr interessiert, kann man über Workshops mehr kennenlernen. Da steht jetzt auch demnächst einer an. Und ansonsten eben wirklich aktiv einzusteigen und selber Handlesen lernen, weil gerade für Menschen, die mit Menschen zu tun haben, sei es Therapeuten, Speaker, Coaches, auch HR-Leute, also wirklich auch im Business-Bereich unterwegs. Und das
Genau.
war und ist mein Spezialgebiet, dass ich wirklich mit Business-Leuten sehr, sehr gute Handanalysen durchführen kann. Gerade wenn es um unterschiedlichste Sachen, nächster Schritt, Karriere, aber auch innerhalb Business-Fragen.
Das ist spannend, ja.
Das ist, da kann man wirklich gucken, okay, welche Positionierung, welche Zielgruppe passt wirklich zum Design eines Menschen. Ja.
Ja, super. Genau, und am Ende gibt es ja immer so einen Tipp. Was ist denn so dein Tipp für die Stärkung im Alltag, also um in die Power zu kommen?
Mein Tipp da an der Stelle ist, arbeite immer mit deinem Design. Und woran erkennst du das, ob du mit oder gegen dein Design arbeitest? Und effektiv ist es, wenn du Entscheidungen aus der Angst heraustriffst, arbeitest du gegen dein Design?
Kannst du kurz den Begriff Design?
Ah ja, natürlich. Dein Design ist effektiv deine Persönlichkeit, dein Wesen,
Deine
deine
Anlage
Essenz.
oder ja?
Ja, Anlage, aber auch vielleicht deine Seele. So, also wir nennen die Fingerabdrücke auch Seelenpsychologie.
Ah, okay.
Und wenn du quasi gegen dein Naturell, vielleicht ist das beste Wort an der Stelle. Und dann immer wieder ein Check-in machen, damit du dann wieder zurück bei dir bist und die Entscheidung triffst und nicht die Entscheidung von außen. Und das ist unabhängig, welches System du nutzt für dich selber, um dich besser kennenzulernen. Die Handanalyse ist natürlich ein geiles Tool dafür. Aber dieses innere Wissen hat jeder. Und das ist
Ja,
der.
wenn der Rest nicht zu laut ist.
Genau. Und
Ne?
deswegen dieser Check-in zurück zu
Ja,
dir. Dieser
ja.
Check-in zurück zu dir.
Ja.
Und da die anderen Sachen abtragen und aus dem inneren Wissen die Entscheidungen
Ja,
treffen.
das finde ich super. Ein super Tipp. Danke dir. Es war ein sehr berührendes, sehr tiefes Gespräch und ich danke dir für das Vertrauen und dass du so offen gewesen bist. Das ist natürlich auch wirklich, ja, wirklich eine Güte wahrscheinlich auch von diesem Podcast, dass ich das Glück habe, dass sich die Menschen wirklich so öffnen und tatsächlich dann auch wirklich aus dem inneren Haus wir anderen Menschen die Möglichkeit der Hilfe irgendwie geben. Und ja, ich danke dir sehr.
Ich danke dir, liebe Jana.
Gerne. So, und jetzt mal etwas wieder Chaka. Ich danke euch, dass ihr Zeit hattet, diesen Podcast zu hören, denn wie wir auch wieder in dieser Folge mitbekommen haben, ist Zeit das größte Gut, was wir haben. Und da bin ich super dankbar, dass ihr eure Zeit investiert habt. Und ich freue mich, wenn ihr natürlich den Podcast abonniert, ihn auch anderen Menschen empfiehlt. Und ich freue mich, und das ist jetzt der letzte Aufruf in diesem Podcast, ist ja auch erst der zweite, also ich habe es nicht übertrieben. Ich mache ja mit bei Germany's Next Speaker Star 2024 und noch genau, ich glaube, 23:59 am 16.06. könnt ihr für mich voten. Mit jedem Vote pflanzt ihr auch einen Baum, der sogar euren Namen tragen kann, wenn ihr das möchtet. Und ja, ihr macht sozusagen zwei tolle Dinge auf einmal. Ihr unterstützt mich und pflanzt auch noch einen Baum. Ich meine, wie kann es cooler sein? Und ich danke euch sehr. Danke, danke, danke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir, Nadja.
Ja.